SWR 2 Wissen.
Hunderte Gnus wandern wie ziellos am Ufer des Mara-Flusses auf und ab. Die graubraunen Tiere mit ihren mächtigen Köpfen brummen, als wollten sie sich in Trance wiegen und sich Mut machen für das, was vor ihnen liegt. Sie müssen den Strom im Westen Kenias durchschwimmen, der sie von saftigeren Weidegründen weiter nördlich trennt. Aus Erfahrung wissen die Tiere, dass Krokodile im Wasser schon auf fette Beute warten. Jedes Jahr im Juli oder August durchqueren in wenigen Tagen mehr als 1 Million Gnus und hunderttausende Zebras den Mara-Fluss. Die Schwachen und Unvorsichtigen unter ihnen straucheln im tiefen Wasser. Sie enden zwischen den Kiefern der lauernden Krokodile. So war das seit Menschengedenken. Aber die Region wird immer trockener und der Wasserspiegel des Mara-Stromes fällt.
Versiegende Lebensadern. Afrikanische Nationalparks trocknen aus. Eine Sendung von Bettina Rühl.
Zwischen dem Brummen der Gnus ist manchmal das helle Bellen der Zebras zu hören. Zebras und Gazellen werden sich mit den Gnus zusammen in die Fluten stürzen, sobald ein erstes Tier den Sprung gewagt hat. Und dann gibt es für die riesigen Herden kein Halten mehr. Die Gnus und Zebras sind aus der tansanischen Serengeti-Savanne im Süden, die in dieser Jahreszeit staubtrocken ist, hierher gezogen. Denn im kenianischen Nationalpark Masai Mara, der an die Serengeti grenzt, regnet es im Sommer. Bis zum Horizont ist alles grün und üppig. Jedes Jahr zieht das dramatische Spektakel der Flussdurchquerung hunderttausende Touristen aus aller Welt an, darunter viele Deutsche. Dann ist auch die luxuriöse Saruwa Lodge in der Masai Mara fast ausgebucht. Im Schwimmbecken der Nobelherberge spielen gerade ein paar junge Touristen Wasserball. Der Pool ist umgeben von sattgrünen Rasenflächen, die regelmäßig bewässert werden. Die Geschäfte scheinen für die Lodge gut zu laufen. Aber Markus Mugo aus dem Managementteam ist beunruhigt, wenn er den Mara-Fluss dieser Tage sieht.
Well, 10 years ago, I think the water volumes, especially in the Masai Mara River.
Vor 10 Jahren führte der Mara-Fluss deutlich mehr Wasser als heute. Da war es noch viel beeindruckender als jetzt, wenn die Gnus den Fluss überquerten. An manchen Stellen müssen sie inzwischen gar nicht mehr schwimmen. Sie warten einfach hindurch. Das ist besorgniserregend. Außerdem hat das Wasser nicht mehr seine natürliche Qualität. Es ist sehr schmutzig. In einigen Bereichen ist der Fluss durch Abwässer und allen möglichen Abfall geradezu kontaminiert.
Markus Mugu, ein rundlicher und freundlicher Mann, arbeitet schon seit 13 Jahren in der Lodge.
One thing for sure is that the river is very important to the animal life.
Der Fluss ist für die Wildtiere im Nationalpark lebenswichtig. Und er ist zugleich eine der wichtigsten Touristenattraktionen Kenias. Viele Menschen aus aller Welt wollen sehen, wie die Gnus den Mara durchqueren. Wenn wir nicht verhindern, dass der Wasserspiegel weiter fällt, wird dieses Spektakel ein Ende haben. Und wenn die Gnus nicht mehr durch den Fluss schwimmen, werden auch die Touristen wegbleiben.
Noch herrscht reger Betrieb am Frühstücksbuffet. Familien und Pärchen wandern an Platten und Schüsseln mit einem riesigen Angebot entlang. Von Bircher Müsli über Eier mit Speck bis zu Süßkartoffeln mit Bohnen. 80% der Betten sind belegt. Mugo will retten, was noch zu retten ist, am Geschäft in den Nationalparks. Eigentlich ist er für die medizinische Betreuung der Gäste verantwortlich. Doch inzwischen ist er auch Ansprechpartner der Umweltschutzorganisation WWF. Der World Wildlife Fund versucht, die Wasserqualität des Mara-Flusses zu verbessern und sein Austrocknen zu verhindern. Wer das erreichen will, muss ein ganzes riesiges Ökosystem im Blick haben, zu dem auch der Mauwald gehört, ein Bergregenwald. Auch Kevin Gichangi arbeitet für den WWF. Er leitet das Projekt zur Rettung des Maumara-Ökosystems. Weil der Mara-Fluss im Mauwald entspringt, hängen beide auf Gedeih und Verderb miteinander zusammen.
Im Einzugsbereich des Flusses haben wir in den vergangenen 4 Jahrzehnten 30% der Waldfläche verloren. Dadurch hat sich das Wasservolumen im Fluss natürlich verringert.
Und zwar um 60%. Der Raubbau am Wald hat also drastische Folgen. Davon ist auch die berühmte Serengeti im benachbarten Tansania betroffen. Der 400 Kilometer lange Mara River fließt aus dem kenianischen Nationalpark in die Serengeti. In beiden Schutzgebieten ist er der einzige Fluss, der auch in der Trockenzeit Wasser führt. Er ist also lebenswichtig für die Tiere in der Masai Mara und in der Serengeti. Als das Ökosystem noch intakt war, floss der Mara sogar in Zeiten extremer Dürre. 2009 war das zum ersten Mal anders, erzählt Richard Kabuamba vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen.
2009 herrschte in Kenia extreme Dürre. Die Flüsse im Masai Mara Nationalpark, im Mauwald und im Nakuru Nationalpark waren ausgetrocknet. Und der Nakuru-See war kleiner, als man ihn je gesehen hatte. Die Lage war so extrem, dass die kenianische Wildtierbehörde die Tiere im Nationalpark tränken und füttern musste. Das hatte es noch nie gegeben, dass afrikanische Büffel, Wasserbüffel, Nashörner, Giraffen und alle anderen Tiere im Park Hunger und Durst litten, weil die Wasserquellen versiegt waren.
In the park, and they are all suffering from diminished levels of water and food for them.
Das Ausnahmejahr alarmierte Umweltschützer und die kenianische Regierung. Sie erkannten die Gefahr für das Ökosystem, die Landwirtschaft und den Tourismus. Noch 2009 begannen die Versuche, den Mauwald und damit den Mara-Fluss zu retten. Doch das Problem ist immer noch nicht gelöst. Im Januar 2014 begann deshalb ein weiterer und besonders ehrgeiziger Versuch, der Zerstörung Einhalt zu gebieten. 14 Organisationen und internationale Universitäten taten sich dafür, unter Führung der UN-Organisation für Kultur und Wissenschaft UNESCO, zusammen. Forschung, Umwelterziehung und die Bereitstellung wirtschaftlicher Alternativen sollen helfen, den Schaden zu begrenzen. Für 4 Jahre stehen mehr als 10 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist viel Geld, aber die Herausforderungen sind auch gewaltig. Dort, wo der Mauwald noch intakt ist, stehen die mehr als haushohen Bäume dicht an dicht. Der Wald ist von den Gnus in der Masai Mara rund 150 Kilometer entfernt. Anders als in der Savanne dort ist es hier oben immer feucht. Auch gerade regnet es wieder. Viele der Insekten und Vögel, deren Gezirpe und Gezwitschere sonst einen dichten Geräuschteppich bildet, sind verstummt. Es ist kühl in der feuchten Luft. Der Mauwald liegt auf bis zu 3000 Metern Höhe. Als das Ökosystem noch intakt war, funktionierte der Bergregenwald wie ein Schwamm, erklärt Julius Kimkemboi.
Der Wald ist wichtig, um den Aufprall der Regentropfen abzumildern, sodass sie in den Boden einsickern können. Wenn die Bäume weg sind, prallen die Tropfen direkt auf den Boden. Binnen kurzer Zeit wird der Boden dadurch sehr hart und fest. Und statt einzusickern, fließt das Wasser den Hang hinunter. Es gelangt ungebremst in die Flüsse. Und weil alles fast gleichzeitig ankommt, beobachten wir dann diese Springfluten. Wenn der Regen aber versickern kann und die Grundwasserspeicher auffüllt, gelangt das Wasser erst nach und nach in die Flüsse und sie führen gleichmäßiger Wasser.
Der Biologe Julius Kimkemboi lehrt und forscht an der Egerton-Universität in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Sie gehört zu dem Konsortium der 14 Organisationen, die gemeinsam für den Erhalt des Ökosystems kämpfen. Denn der Wald ist das größte Wassereinzugsgebiet Kenias und an Bedeutung kaum zu überschätzen. Das sagt auch Richard Kaguamba vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen.
Dort entspringen 12 größere Flüsse, von denen einige die kenianische Grenze überqueren. Sie speisen den Viktoriasee, in dem ein Zufluss des Nil entspringt. Andere fließen weiter nach Tansania. Der Mara-Fluss ist nur einer der bekanntesten, aber die anderen haben auch große Bedeutung. Zum Beispiel der Ewaso-Niro-Fluss, der den Natronsee in Tansania speist. Andere fließen nach Nordkenia, in die sehr trockene Turkana-Region. Und sie alle entspringen in dem riesigen Einzugsgebiet, das wir Mau nennen. Es ist etwa 4000 Quadratkilometer groß.
Dass dieses System nicht mehr richtig funktioniert, spüren auch Tausende von Bauern in der Region. Ihre Felder bleiben immer häufiger trocken. Das gilt besonders für die Gegend rund um die Masai Mara, die eigentlich die Kornkammer Kenias ist. Der Raubbau am Mauwald hat also existenzielle Folgen für viele Menschen in der Region. Dass er in diesem Ausmaß möglich war, hat auch einen politischen Hintergrund. Gedeckt von einflussreichen Politikern konnten illegale Siedler große Teile des Waldes besetzen und zerstören.
At the time, there was also very weak.
Früher war der kenianische Staat sehr schwach und nicht in der Lage, die illegalen Siedler aus dem Wald zu vertreiben. Sie machten sich das zunutze, roderten die Bäume und besetzten ganze Regionen im Wald und bauten Häuser dort. Seitdem gehen sie davon aus, dass das Land ihnen gehört.
Einige kamen wirklich als illegale Besetzer. Andere haben Besitzurkunden von korrupten Behörden zu Unrecht ausgestellt. Frühere kenianische Regierungen verteilten illegal Besitzurkunden für Ländereien in dem gesetzlich geschützten Wald. Politische Geschenke zum Stimmenkauf vor Wahlen. Von diesen Geschenken profitieren auch einflussreiche Politiker, die ihre Beute nicht mehr hergeben wollen. Einige von ihnen haben das illegal erhaltene Land auch längst an einfache Bauern verkauft, die ihnen dafür viel Geld bezahlten und nun natürlich nicht mehr weichen wollen. Ingrid de Loof von der UNESCO leitet das neue Projekt zur Rettung des Ökosystems. Natürlich müssen wir bescheiden bleiben, was die möglichen Erfolge dieses Projektes angeht. Denn wir werden Kenia nicht verändern und einige Probleme im Mauwald tatsächlich nicht lösen, weil sie viel zu sehr mit Politik verwoben sind. Aber darüber hinaus können wir eine ganze Menge tun. Am Rande des Mauwaldes ist Richard Langard damit beschäftigt, 16.000 Baumsetzlinge zu wässern. Und zwar mit zwei Gießkannen.
Wir müssen das Wasser zu Fuß vom Fluss holen. 3 Stunden brauchen wir, um alle Setzlinge zu gießen. Wir machen das zu fünft, morgens und abends. Jeder von uns holt bei jedem Gang an den Fluss 20 Liter Wasser. Jeder geht 10 Mal.
Eine mühsame Aufgabe. Richard Langard ist Bauer. Sein kleines Feld liegt in der Nähe des Mauwaldes. Der hagere Mann, der eigentlich nicht viel spricht, arbeitet in der Baumschule hier ehrenamtlich. Er ist Mitglied eines Verbandes von Waldanrainern. Seit rund 8 Jahren kämpfen sie gemeinsam darum, die Zerstörung zu stoppen und Kahlschläge wieder aufzuforsten. Während Richard Langard gießt, räumen andere Männer und Frauen in der Baumschule auf. Sie arbeiten konzentriert und voller Hingabe.
Ich möchte anderen in der Gegend ein Vorbild sein. Wir geben den Leuten unsere Setzlinge, damit sie später ihr Feuerholz von diesen Bäumen schlagen, statt in den Wald zu gehen und dort illegal zu roden. Außerdem haben wir Obstbäume. Die geben wir ihnen, damit sie die Früchte später verkaufen können.
Viele Anrainer verlockt ihre nackte Armut dazu, illegal Bäume zu fällen, um sie als Feuerholz oder Bauholz zu verkaufen. Wer die Umwelt schützen will, muss den Menschen deshalb zu anderen Einkommensquellen verhelfen. Denn mit polizeilicher Aufsicht allein lässt sich der Erhalt der natürlichen Ressourcen nicht erzwingen. In der Baumschule können die Anrainer Setzlinge sehr billig kaufen und später mit deren Holz oder Früchten Geld verdienen. Die übrigen Setzlinge pflanzen die Verbandsmitglieder selbst auf Kahlschlägen im Wald oder am Flussbett. Dort legen sie vor allem Bambuswälder an, die später als Bau- und Brennholz geerntet werden können. Auch das ist eine Alternative zur illegalen Nutzung der Waldbäume. Der Verband von Niangores hat mittlerweile 680 Mitglieder. Ähnliche Vereine gibt es überall in der Region. Tausende Anwohner kämpfen also mittlerweile gegen die Vernichtung des Waldes. John Mutai ist Vorsitzender des Verbandes von Niangores.
Früher dachten wir, dass der Wald der Regierung gehört. Und aus unserer Sicht hatte die Regierung mit uns nicht das Geringste zu tun. Wenn wir den Wald zerstörten, dachten wir, dass wir der Regierung etwas stehlen. Aber uns war nicht bewusst, dass wir uns selbst Schaden zufügen. Doch jetzt haben wir den Anwohnern klargemacht, dass der Wald uns allen gehört und dass wir alle ihn schützen müssen.
Er selbst spüre die Folgen der Waldzerstörung bereits am eigenen Leib.
Ohne Regen können wir hier keine Landwirtschaft betreiben. Wir können uns keine Bewässerungsanlagen leisten. Früher habe ich pro Acre 30 Säcke Mais geerntet. Jetzt sind es weniger als 15. Weil sich das Klima geändert hat, produzieren wir weniger.
Mutai hat außer seinem 2,5 Acres großen Acker 5 Kühe und 4 Legehennen. Der 46-jährige Bauer denkt gerne in größeren Zusammenhängen. Er hat ein Diplom als Bauingenieur, aber wie so viele qualifizierte Arbeitskräfte in Kenia fand er in seinem Beruf keine Stelle. Also kehrte er in sein Dorf zurück und wurde Bauer. Als er Naturschutzorganisationen über die Gründe für die Trockenheit reden hörte, überzeugte ihn das und auch er verschrieb sich dem Umweltschutz.
Im Leben muss man sich verändern, sonst wird man von den sich verändernden Verhältnissen dazu gezwungen. Ich bin für Neues immer offen. Wenn ich etwas anders machen kann, immer gern.
Die meisten seiner Ideen kann John Mutai leider nicht umsetzen. Ihm fehlt das Geld. Vom WWF und anderen Organisationen bekommen die Verbände der Waldanrainer zwar etwas Unterstützung, doch die meiste Arbeit leisten sie selbst. Robert Langard hat vom WWF ein Smartphone bekommen und arbeitet jetzt nebenbei noch als Scout. Er durchstreift den Wald und dokumentiert mit dem Handy illegale Holzfällerarbeiten, fotografiert sie und speichert die geografischen Koordinaten der Stellen, an denen er Diebe erwischt. Dann meldet er den Vorfall der staatlichen Waldbehörde. Die werde neuerdings tatsächlich aktiv, sagt Robert Langard.
Inzwischen kämpfen wir diesen Krieg zusammen. Früher haben die Leute von der Waldbehörde beide Augen zugedrückt, wenn sie illegale Holzfäller erwischt haben. Für ihre Blindheit haben sie sich mit etwas Tee oder Geld bezahlen lassen. Sie waren kurz gesagt korrupt. Jetzt können sie so etwas nicht mehr durchgehen lassen, weil wir die Ranger bei ihren Vorgesetzten zusammen mit den Holzdieben anzeigen können. Deshalb ist der illegale Holzeinschlag deutlich zurückgegangen.
John Mutai hätte gerne mehr Smartphones, um mehr freiwillige Scouts aus den Dörfern in den Wald schicken zu können. Denn deren Erfolgsquote ist gut. Robert Langard erwischt etwa einmal die Woche illegale Holzfäller. Mutai und Langard sind beide sehr entschlossen, alles für den Erhalt ihres Waldes zu tun. Im Rahmen des Projektes werden sie und ähnliche Verbände mehr Unterstützung bekommen.
The war which is coming, not here alone, even the world.
Die Kriege der Zukunft werden um Wasser geführt werden. Nicht nur hier, sondern weltweit. Früher haben wir um Land gekämpft. In Zukunft wird es das Wasser sein, weil das für den Menschen lebenswichtig ist. Und es wird immer knapper. In gewisser Weise kämpfen wir also mit dem, was wir tun, für den Schutz von Menschenleben. Wir können nicht untätig bleiben, wenn das Wasser verschwindet.
Etwa 30 Kilometer entfernt und etliche 100 Höhenmeter tiefer stehen nur noch vereinzelte Bäume. Stattdessen Bananenstauden, Maisfelder, ein paar Gemüseäcker. Auf den teils sehr steilen Hängen sind rundum Felder angelegt. Nur ganz vereinzelt sind sie terrassiert, um Erosion zu verhindern. Ein paar kleinere gefällte Bäume liegen auf einem Haufen. Einige Männer schlagen sich aus den Ästen mit ihren Buschmessern Stecken zurecht. Ein paar Meter entfernt sitzen rund ein Dutzend Männer am Feldrain, verschwitzt und leicht erschöpft. Sie alle nehmen an einem Lehrgang für das richtige Terrassieren von Feldern teil. Ihr Lehrer ist Agraringenieur bei der Landwirtschaftsbehörde des Landkreises. Er ist auf Einladung der hiesigen Bauern gekommen. Sie haben ihm auch das Fahrgeld bezahlt. Die Regierung ist zwar dem Gesetz nach für die Weiterbildung der Bauern auch vor Ort zuständig, erklärt aber routinemäßig, sie habe kein Geld, um jemanden in die Dörfer zu schicken. Wer etwas lernen will, muss also selbst aktiv werden und bezahlen. Der 32-jährige Paul Renaud leitet den Verband, der den Experten eingeladen hat. Der Kurs hat schon am Vortag begonnen.
It is not the first time actually. We have the terracing, as you can see, some of the farms have got terracing.
Wir legen nicht zum ersten Mal Terrassen an. Hier und da sieht man ja schon eine. Aber die Erde wurde mit dem Regen trotzdem weiter ins Tal geschwemmt.
It is very important. And what I really learned is,
heute habe ich verstanden, warum das so ist. Ich dachte immer, man legt Terrassen einfach nach Augenmaß an, unabhängig vom Neigungswinkel des Hanges. Dank des Seminars weiß ich jetzt, dass die Terrassen den Konturen des Hanges folgen müssen.
Der Experte Wesley Courier erklärt den Bauern, wie sie den Neigungswinkel mit Hilfe von Stecken und einem Seil bestimmen und wie sie die optimalen Konturen ihrer Terrassen mit einfachen Mitteln berechnen können. Alle hören aufmerksam zu. Wie die Waldanrainer haben sich auch die Bauern als Wassernutzer zusammengeschlossen. Sie haben erkannt, dass sie etwas ändern müssen, wenn sie in Zukunft noch ernten wollen. Ihren Verband begreifen sie als eine Art Selbsthilfegruppe.
Wir haben als erstes einen Nutzungsplan für diesen Bereich des Mara-Beckens entwickelt. Jetzt suchen wir nach Förderern, damit wir ihn umsetzen können. Wir haben eine Farm, auf der wir die Maßnahmen, die wir planen, demonstrieren. So können sich andere Bauern ein Bild davon machen, was wir verändern wollen. Wir legen dort Musterterrassen an und betreiben Agroforstwirtschaft. So zeigen wir, dass man weniger wertvollen Humus verliert, wenn man Bäume und Feldfrüchte miteinander auf demselben Stück Land pflanzt. Weil weniger Erde in den Fluss gespült wird, verbessert sich auch die Wasserqualität. Und die Leute können ihr Brennholz oder Bauholz von ihren eigenen Feldern ernten.
Renaud und die anderen haben begriffen, dass sie kreativ werden müssen, um in den nächsten Jahren überleben zu können. Sie leben ebenfalls im Einzugsgebiet des Niangores, eines Zuflusses des Mara.
The drying up of our streams is a general concern now.
Das Austrocknen der Flüsse geht alle an. Noch mehr als wir selbst sind die Nutzer am Unterlauf des Flusses betroffen. Sie beschweren sich immer wieder, dass sie zu wenig Wasser kriegen und dass viel zu viel Erde mitgeschwemmt wird. So kamen wir auf die Idee, die Anrainer am Unterlauf mit einzubeziehen, wenn wir stromauf aktiv werden, um weitere Erosion zu verhindern. Denn sie sparen viel Geld, wenn sie das Wasser nicht so stark reinigen müssen. Sie haben uns zugesichert, dass sie uns für Konservierungsmaßnahmen bezahlen, damit sie mehr und sauberes Wasser kriegen.
So that we get more and clean water.
Die künftigen Kunden der Erosionsschutzmaßnahmen sind Teefabriken, Krankenhäuser und andere Institutionen, die Wasser in größeren Mengen verbrauchen. Die Leistungen werden von Subsistenzbauern am Oberlauf des Niangores angeboten. Wie viel die Kunden zahlen werden, ist noch nicht klar. Das Projekt beginnt gerade erst. Doch Geld findet Paul Renaud für dieses Projekt nicht unbedingt die sinnvollste Währung.
And they will support maybe by getting us seedlings to plant along the terracing.
Sie könnten uns zum Beispiel mit Setzlingen bezahlen, die wir entlang unserer Terrassen pflanzen. Oder sie könnten uns dabei helfen, Eukalyptusbäume in der Nähe von Wasserstellen zu entfernen, weil die sehr viel Wasser verbrauchen. Wir würden diese Bäume gerne durch heimische Arten ersetzen. Und wenn alle Terrassen fertig sind, könnten sie uns in Setzlingen von Obstbäumen bezahlen, Avocados zum Beispiel. Mit den Früchten können die Bauern viel Geld verdienen und gleichzeitig wird Erosion verhindert.
In their farms also, because they will not lose the topsoil.
In der Saruwa Lodge im Nationalpark Masai Mara steht Marcos Mugu neben einem Becken mit klarem, sauberem Wasser. Es ist die letzte Stufe der biologischen Kläranlage des Hotels. An ihrem Ende fließt glasklares Wasser in den Zufluss des Mara-Flusses, an dem die Lodge liegt. Die Kläranlage wurde schon vor einigen Jahren errichtet, aber Mugo und seine Kollegen wollen sie immer weiter verbessern. Auch den Wasserverbrauch hätten sie etwas reduziert, meint Mugo. Pro Gast brauche die Lodge aber immer noch 70 Liter am Tag. Das Schwimmbad und die Bewässerung der Gartenanlagen kommen noch dazu.
In our case, we have metered our water from the source.
Wir messen jetzt unseren Wasserverbrauch, von der Quelle bis in die Küche. Eine zweite Wasseruhr misst, was in den Badezimmern verbraucht wird. Außerdem haben wir unseren Angestellten erklärt, wie sie bei den verschiedenen Arbeitsschritten Wasser sparen können. Wir haben den Verbrauch der Klosettspülungen reduziert und die Wasserhähne ausgetauscht gegen solche, die sich selbst abstellen.
Solche Maßnahmen klingen einfach, sind aber trotzdem selten. Nach Angaben des WWF haben nur 10 Lodges in der Masai Mara eine Kläranlage von 200, die offiziell registriert sind. Hinzu kommen unzählige weitere Camps und Herbergen, die für ihren Betrieb keine Lizenz haben und völlig unkontrolliert arbeiten. Niemand weiß, wie viel Wasser sie verbrauchen und wie dreckig ihre Abwässer sind. Währenddessen haben sich Gnus und Zebras endlich ein Herz gefasst. Tausende durchqueren gerade den Fluss. Nur an wenigen Stellen müssen sie schwimmen. Das meiste schaffen sie watend. Die Touristen sind trotzdem gebannt. Pass auf, ruft eine US-Amerikanerin einem Zebra aufgeregt zu. Da ist ein Krokodil, gleich beißt es dich. Dabei ist das Zebra mehrere hundert Meter von der Touristin entfernt und kann deren Warnung, selbst wenn es sie begreifen könnte, nicht hören. Doch es kommt sicher durch den Fluss. Das Krokodil nimmt daraufhin ein Jungtier in den Blick, dem das Wasser bis zum Rücken reicht. Ihm wäre es vermutlich lieber, wenn der Mara-Fluss nur noch ein Rinnsal wäre.